You gotta be a shark. You gotta do what's best for you.
Damn, I'm good.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Branche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't shit where we eat. Willkommen. Willkommen zurück, hoffentlich. Heute haben wir eine Serie dabei. Eine Serie, von der wir schon die erste Staffel geschaut haben und hier besprochen haben. Wie heißt die Serie, Anne?
Hacks.
Yes, Hacks. Zweite Staffel. Wuhu. Gut.
Woo.
Sehr schön. Wie immer, wir sind nicht spoilerfrei. Also,
nein,
ihr solltet die Serie gesehen haben, damit ihr nicht gespoilert werdet. Das heißt nicht spoilerfrei. Wow,
was
für eine Erkenntnis. Okay, gehen wir schnell zum Hauptteil über. Anne, wie hat sie dir denn gefallen?
Ah, sehr gut. Sehr gut hat es mir gefallen. Uns beiden, ich glaube, das kann man sagen, uns beiden hat die erste Staffel ja auch schon sehr gut gefallen. Und bei so zweiten Staffeln gibt es genau zwei Optionen, wie eigentlich immer im Leben. Entweder die zweite Staffel gefällt einem dann auch so gut wie die erste oder halt nicht.
Ja,
so.
Das ist korrekt.
Und ich kann nur für mich sprechen. Ich fand die zweite Staffel auch sehr gut. Anders gut als die erste.
Ah.
Und ich würde tatsächlich, also es wird jetzt hier keine 8,5-Minuten-Folge, ich würde gern über ein paar Sachen mit dir reden.
Ja.
Wie hat's dir denn gefallen?
Ja, nicht so gut wie die erste. Also ich war schon auch wieder gerne bei den Figuren und ich fand auch den Humor wieder gut. Aber ich fand sie deutlich schwächer. Also deutlich schwächer.
Okay.
Das heißt, ich habe so diverse Dinge auf der Liste. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wo wir uns da unterscheiden.
Okay. Wer fängt an?
Ja, möchtest du anfangen? Weil erstmal positiv anfangen. Wenn ich jetzt sofort loslege, dann haben wir direkt eine Stimmungs-
Okay.
Also, nein, ist nicht unbedingt, aber dann erstmal positiv anfangen.
Okay, positiv anfangen. Also, hast du gerade gesagt, den Humor, der Humor war wieder gegeben. Ich mag nach wie vor die beiden Figuren.
Ja.
Und was ich sehr mochte, das ist übrigens keine Selbstverständlichkeit, das könnte man jetzt denken, aber so ist es nicht. Die erste Folge der zweiten Staffel macht exakt da weiter, wo die letzte Folge der ersten Staffel aufgehört hat. Und sowas mag ich, weil wir sind ja aus der ersten Staffel mit einem riesigen Cliffhanger rausgegangen.
Mhm.
Ich versuche das kurz zusammenzufassen. Ava hat high und betrunken und in einer sehr schlechten mentalen Verfassung und mit Wut im Bauch.
Ja.
Zu Recht war sie sehr wütend, hat sie eine E-Mail geschrieben an Producer, glaube ich, von einer Serie, die etwas über einen bitchy Ladyboss machen wollen und hat quasi aus dem Nähkästchen geplaudert und hat interna über Deborah Vance weitergetratscht, schriftlich per E-Mail.
Ja.
Und da war sie sehr sauer auf Deb, aus gutem Grund. Und jetzt, am Ende der ersten Staffel finden die dann aber wieder zusammen und jetzt ist diese E-Mail halt so ein Bumerang. Ne? Also jetzt ist halt völlig klar, das kann ihr nochmal richtig auf die Füße fallen. Und wird es Deborah erfahren? Natürlich wird sie es erfahren. Die Frage ist, wann?
Yes.
Und wie?
Genau.
Und das mag ich total gerne, dass man, ne, also man hätte ja auch machen können, Schnitt 6 Monate später. Und man hat das dann im Off erzählt. Macht man natürlich bei so einem Cliff nicht.
Nee.
Aber das ist ja häufig so. Man fängt mit einer zweiten Staffel und denkt, hä, wo sind wir denn hier? Also räumlich, zeitlich, hä? Hat sich ja alles total geändert, verwandelt? Nein, es geht exakt da weiter, wo wir in der ersten Staffel quasi rausgeschmissen worden sind aus dem Flow der Geschichte. Und das mochte ich sehr gerne.
Ja,
kannst du
das Da bin ich bei dir. Ich finde auch, dass die erste Folge wieder sehr gut ist. Also wieder für das Setup einer ganzen Staffel sehr gut gemacht ist, weil sie perfekt auf dieses Leg dich nicht mit Deborah Vance an.
Mhm.
Das baut. Und wir, also nochmal sozusagen die E-Mail, also die Auswirkung dieser E-Mail verschlimmert. Ne? Also die Konsequenzen werden immer klarer, die das haben wird, wenn sie Bescheid weiß. Weil das muss man ja auch sagen, wenn du sowas setzt am Ende von der ersten Staffel und du das nicht sofort, die Wirkung nicht sofort dann in der ersten Folge der zweiten Staffel haben willst, mit, oh Gott, jetzt findet sie raus, was für einen Betrug die andere Figur begangen hat, dann musst du das sozusagen noch mal aufladen, damit das weiterträgt, damit du noch mal mehr hinauszögern kannst, wann das denn dann herauskommt. Und das ist sehr gut gemacht mit diesem, okay, die Frau kann halt wirklich, also sie zerstört halt auch Leben, wenn sie Bock hat, so. Ne? Also ich sag, das geht dann nicht gut aus. Das finde ich aber direkt einen spannenden Punkt. Ich finde das auch, also stimme dir da auch zu mit allem. Findest du dann, wenn die E-Mail rauskommt, dass das sozusagen diesen Spannungsbogen einlöst? Also ist das sehr, also wie das, wie eben dann alles aufgeht, explodiert? Wenn du so lange Spannung hast, dann muss der Moment natürlich zünden. Hat er sehr gezündet für dich?
Also so wie du die Frage stellst, unterstelle ich dir jetzt, dass er für dich nicht funktioniert hat.
Ich denke.
Lass uns gerne drüber sprechen, weil für mich insofern schon, weil auch da muss ich kurz erklären, die E-Mail fliegt ja in diesem Sinne nicht auf. Also die ersten zwei Folgen, das sind die kompletten ersten zwei Folgen der zweiten Staffel, geht es darum, dass Jimmy ist sowohl der Agent von Ava als auch von Deborah, der ist eingeweiht, der tut alles, um mit seinen Möglichkeiten als Agent und Manager zu verhindern, dass diese E-Mail, also das Wissen, das Ava in dieser E-Mail preisgegeben hat, verwendet wird und dass Deborah davon jemals Wind bekommt. Und das geht mal gut, mal geht's nicht gut. Auch da gibt's eine 180-Grad-Drehung. Guckt euch das an, es ist wirklich sehr lustig. Und auf jeden Fall, ich glaube, es ist die zweite Folge, Ava vergeht vor schlechtem Gewissen. Weil die ganzen ersten beiden Folgen der zweiten Staffel geht's halt nur darum, das war übrigens mein Backup-Zitat, darum nenne ich es kurz, Betrayal is the worst feeling in the world. Und das ist Betrayal, also ne, verraten zu werden, ist ja gerade auch für Deborah, deren eigene Schwester mit dem eigenen Ehemann abgehauen ist. Das ist ja wirklich, also Betrug ist ja das Schlimmste. Und dann sagt sie auch immer, ne, wie sehr sie sich auf Ava verlassen kann und was das für eine ehrliche Haut sind. Und dann sind die bei so einer, ich fand's sehr lustig, bei so einer durchgeknallten, was ist das, eine Wahrsagerin?
Ach ja.
So eine, ich meine das jetzt, ich bin so eine Esoterik-Tante, die legt dann auch die Karten und Ava hat eine ganz blaue Aura, das heißt, die ist richtig ehrlich.
Ja.
Das ist ein ganz ehrlicher Charakter und wir wissen halt alle, naja, geht so und Ava vergeht vor schlechtem Gewissen und die kann das halt nicht mehr aushalten, weshalb sie dann irgendwann in Folge 2 Deborah alles gesteht. Die gesteht das, die sagt, was sie getan hat, einfach weil sie dem Druck und dem schlechten Gewissen nicht mehr standhalten kann. Und kurz darauf kommt von Jimmy die erlösende Nachricht, pass mal auf, Ava, ich habe das geregelt, diese E-Mail, ne? Deborah wird nie davon erfahren und sagt Ava, I just told her. Und es ist halt so, wo man sich denkt, ah, mit dem Arsch eingerissen, was du dir vorher so mühsam aufgebaut hattest. Also für mich funktioniert's auch, weil in der zweiten Folge, ich finde die ersten beiden Folgen, by the way, wo ich gerade drüber spreche, sehr gut. Weil das Ende der zweiten Folge ist ja, also Deborah ist tief getroffen. Sie zwingt Ava auch, diese E-Mail vorzulesen. Sie will exakt wissen, was da drin steht. Und Ava ist ja sehr ehrlich.
Mhm.
In ihrer Wut hat sie da sehr ehrlich gesagt, dass Deborah egoistisch ist und arrogant und über Leichen geht, metaphorisch gesehen, gesprochen. Und das arbeitet in Deborah, das merkt man. Die ist zutiefst verletzt, die ist sauer. Und dann Schnitt am nächsten Morgen, ist sie so völlig verwandelt und sagt, oh Mensch, ich habe da mal eine Nacht drüber geschlafen. Ich denke, wir gehen jetzt mal weiter irgendwie, wir gucken in die Zukunft. Und man denkt so, okay, wow, das kommt überraschend. Und der letzte Satz, glaube ich, dieser Folge ist, ach, by the way, Deborah hat Ava verklagt, weil sie ihren NDA missachtet hat. So. Und es ist einfach so, what? Vom Regen in die Traufe. Und das generiert für mein Empfinden eine super gute Dynamik und auch eine Komik. Also ich leide sehr mit Ava mit und ich finde das sehr lustig. Aber du offensichtlich nicht ganz so.
Nee, bis dahin würde ich auch noch sagen, ist es auch noch wahrscheinlich klug aufgelöst zu sagen, dass die Figur, die den Verrat begangen hat, dann irgendwann nicht mehr gegen das schlechte Gewissen ankommt und eben die Wahrheit sagt. Mhm. Und dann ist es klug natürlich, Jimmy hat gerade richtig dafür bezahlt, dass die E-Mail jetzt in Vergessenheit geraten ist. Das ist alles super. Bis dahin ist auch noch, bin ich auch noch, ja, doch, bin ich noch dabei. Aber danach ist es für mich, wird es stagniertes. Es bleibt einfach gleich. Dieser, ich verklage dich übrigens, diese Wolke, dieses Damoklesschwert bleibt einfach hängen bis Folge 8 und es passiert nichts. Also es ist einfach ein Stillstand. Das wird immer mal wieder hochgeholt mit so, ach, ich verklag dich ja übrigens, dann gibt es einen Witz dazu, aber es hat irgendwie keine Konsequenzen. Und wir haben das schon mal gehabt, den Begriff, ich hatte öfter das Gefühl in der zweiten Staffel von Konfliktvermeidung. Also das ist oft auch was unbewusst passiert, dass man vor allem dann in der zweiten Staffel, wenn man eben an seine Figuren auch hängt, dann kann es sehr oft passieren, dass man die so lieb hat, dass man denen nicht mehr das Schlimmste antun will. Aber das Schlimmste antun ist ja eigentlich das, was je mehr die Figur gelitten hat, desto größer dann am Ende der Reward und wenn sie dann ihr Ziel doch noch erreicht. So. Und ich hatte mehrfach das Gefühl, dass das hier passiert und hier dann nämlich auch, weil das einfach die ganze Zeit drüber hängt, aber es passiert ja nichts mehr damit. Oder? Also es hat ja keine Konsequenz mehr. Ich dachte die ganze Zeit, man hätte, was ich gemacht hätte, wie auch immer, nach Folge 2, sie sagt dir das und sagt so, raus aus meinem Auto. Ich verklag dich, ich will dich nicht mehr on Tour haben. Geh. Und dann ist sie weg. Und dann muss sie sich zurückarbeiten in Deborahs Entourage bis, sagen wir, Mitte der Staffel. Oder sie schafft es, sie will es erst, schafft es nicht, ist dann an einem Punkt, wo sie sagt, so jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, jetzt hat die sich auch noch mal so krass mir gegenüber verhalten und guck mal, was die alles einklagt von mir, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Und dann kommt mit Jimmy irgendein Ding, du musst jetzt wieder mit ihr arbeiten, ihr müsst beide, sonst werdet ihr beide gefeuert oder so. Und dann sind sie wieder zusammen und beide wollen nicht mehr miteinander arbeiten. So, das sind alles Wege und Mittel, die ich jetzt aufgeladener gefunden, so, im Gegensatz zu, und wir verklagen dich. Und dann bleibt das der Zustand. Und es hat ja irgendwie keine Konsequenzen. Es ist die ganze Zeit so ein bisschen, ich muss übrigens noch mal sagen, ich verklag dich ja eigentlich. Ja, aber das sehe ich nicht, spüre ich nicht. Dann lackiert sie ihr die Nägel auf der Gay Cruise. Das ist alles so, oder? Ich hatte es schon zwischendurch das Gefühl, also gerade beim Lackieren der Nägel habe ich mir gedacht, ja, aber Moment mal. Warum sind die jetzt so wahnsinnig bonding hier? Ich spüre dieses, also es ist so ein bisschen auch so widersprüchlich gewesen, fand ich. Du kannst ja nicht einerseits sagen, das ist jetzt hier der große, er hält jetzt die Spannung aufrecht, dass da ja die ganze Zeit noch dieses Verklagen im Hintergrund liegt und dass sie ihr alles vielleicht wegnimmt, was sie je besessen hat. Und dann gleichzeitig daraus machen, das ist ja auch mehr so ein Sport für die Reichen von L.A. Ja, was denn jetzt? Also ist es mehr Fun for Deborah und dann kann sie das halt auch jederzeit einfach sein lassen? Oder ist es existenziell bedrohlich für Ava? Das ging halt für mich jetzt auch nicht zusammen. Jetzt habe ich sehr lange geredet.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich dachte auch irgendwie, also keine Ahnung, ich habe nicht Jura studiert und ich verstehe auch nichts vom amerikanischen Justizsystem, so, aber so vom Gefühl, ich sage einfach mal vom Gefühl her, hätte ich gedacht, Deborah verklagt Ava und sagt dir quasi, wie du gerade gesagt hast, ne, ich entziehe dir die Existenzgrundlage, meine Anwälte werden dir alles nehmen, das bisschen, was du in deinem Leben hast, werden meine Anwälte dir wegnehmen. Und dann steigt Ava aber trotzdem in dieses Auto ein und Folge 3, 4, 5, 6, 7, 8 arbeiten die auch zusammen und haben auch, also klar, Deborah ist der Boss, Ava ist die Angestellte, aber die haben ja manchmal auch, gerade auch bei dieser Gay-Cruise-Folge, irgendwie fast schon ein freundschaftliches Verhältnis. Also wo ich mir denke, wenn ich von jemandem verklagt würde, könnte und wollte ich nicht mehr für den arbeiten. Ja,
eben. Und auch.
Das ist ein Widerspruch vom Gefühl her.
So. Es kann auch sein, und der Grund kann aus vielen Richtungen kommen, Aber natürlich lebt diese erste Staffel und eigentlich die ganze Show von der Dynamik der beiden. Also du willst die möglichst oft zusammen sehen und viel Schlagaustausch haben und möglichst oft in Szenen zusammen. Wenn die logische Konsequenz ist, ich finde raus, du hast alles über mich erzählt und diese E-Mail ist wirklich hart.
Ja.
Ich will dich hier nicht mehr. Dann trenne ich meine Figuren und muss das ernst nehmen für wahrscheinlich 2 Folgen. Das heißt, mein USP, also mein Unique Selling Point meiner Serie, jede Szene mit den beiden zusammen, geht mir flöten. Und ich habe hier so das Gefühl gehabt, dass eigentlich das, was so, was heißt korrekt, es gibt ja nicht das eine Korrekte für Schreiben und für Erzählungen, aber was ich richtiger angefühlt hätte, wie die Figuren sich verhalten hätten, eben, geh mir aus den Augen. Und dann die Frage, kommen sie wieder zusammen und wie und aus welchen Gründen, hat man vermieden, um die beieinander zu halten.
Wäre es nicht eine Idee gewesen, jetzt fangen wir an, hier ein bisschen rumzufantasieren, ist einfach nur eine Idee, ein Vorschlag, wäre es nicht eine Idee gewesen, dass Deborah ihre Anwälte scharf macht und Ava verklagt, dass ihr aber nicht aufs Butterbrot schmiert und dass Ava das quasi erst in Folge 4 durch Umwege rausfindet und dann natürlich dieses Betrayal is the worst feeling in the world, vice versa gespielt wird.
Auch mega gut. Einfach nur, dass sie am nächsten Morgen mit Kaffee und alle und Bagels Tüte sie abgeholt hat und sagt so, steig ein. Und sie so, hä? Sie? Ja. I forgive you. What?
Genau.
Something ain't right. So, das hättest du leicht locker, genau. Das, also auch das, all das. Ja, oder was man auch hätte machen können, ist, sagen wir, du lässt den Cliff am Ende der 2, weil es gut ist, am Ende der Folge 2 auch nochmal einen starken Cliff zu haben, der die Spannung sagt, okay, das ist jetzt das Problem, das große Problem, das sich über die ganze Staffel zieht. Das ist schon auch gut. Dann hätte Deborah Ava ja richtig schikanieren können in Folge 3. So richtig. Und sagen können, naja, je weniger du jetzt machst, was ich will, desto schlimmer wird mein juristischer Schlag gegen dich sein, so. Und am Ende hätte Ava sagen können, so, und ich verklage dich jetzt zurück wegen Mistreatment. Also, so wie du mich behandelst als deine Angestellte. Ich habe eine Liste, die ist wahnsinnig lang. Also, dass sie sozusagen zum Gegenschlag ausholt oder so. Also, alles, was wir jetzt sagen, sind im Grunde, ja, also drückt all das aus, dass man noch viel mehr Konflikt und damit Spannung hätte generieren können. So ging es mir halt. Und so ging es mir insgesamt in der ganzen Serie. Das ist halt mein Hauptpunkt, dass ich das Gefühl hatte, es war alles zu harmonisch, das passiert halt oft, wenn du schickst Figuren durch eine erste Staffel, die sich nicht leiden können, dann ist meistens am Ende der Punkt, sie können sich jetzt halt doch leiden und sie erkennen einander, also sich selbst im anderen oder in der anderen, so wie auch in diesem Fall, dann hast du für die zweite Staffel das Problem mit so, ich muss in Konflikt jetzt, wo kommt der Konflikt jetzt her? Und manchmal ist es dann, naja, ich hatte das Gefühl, das ist so Ausdruck davon, dass dann schwierig, also es eben nicht so gelungen ist, den Konflikt zu holen. Ich hätte, wieder hochzuholen, oder man wollte nicht diese neu gewonnene Harmonie mit den beiden. Also das, was sie sich sozusagen, ich habe eine Staffel lang dabei zugeguckt, wie die beiden endlich sowas wie Freundinnen werden. Und dann dann wird mir das wieder weggenommen nach der ersten oder zweiten Folge. Das kann halt auch einen negativen Effekt haben auf die Zuschauenden. Also es ist sehr schwierig, so in diesen Fortsetzungen zu arbeiten. Also das sind so Stolpersteine jetzt. Also ich meine das alles im Sinne von, sind halt wirklich konkrete Probleme, die du haben kannst bei einer zweiten Staffel. Und ich habe das Gefühl, dass sie da in so ein paar Sachen reingetapst sind. Das war also wirklich so mein Hauptpunkt, was eben Spannung angeht. Ne? Ich hatte, also dazu auch direkt mal die Frage angeschlossen, was will Ava eigentlich in dieser Staffel? Also was ist das Want, was ist das Ziel unserer Hauptfigur? Also unserer einen Hauptfigur. Könntest du das benennen?
Gute Frage. Ich versuch's. Also ich fange aber mit der anderen Hauptfigur an, Deborah. Da ist das Ziel ja relativ klar. Die erarbeitet ja nach, 2500 erfolgreichen Shows in Las Vegas, wo sie ja ein Programm quasi gespielt hat als Stand-up-Comedian. Die erarbeitet jetzt eine neue Show, wo Ava ihr ja als Autorin zur Seite steht. Und die reisen durchs Land, die machen quasi eine kleine Tour auf kleineren Bühnen und probieren halt vor unterschiedlichem Publikum die neuen Gags, das neue Programm aus. Und das Ziel ist ja, also Deborah hat ja in der ersten Staffel ihr Engagement aufgekündigt bekommen. Sie war ja der Star eines großen Casinos am Strip von Las Vegas. Und sie will aber noch nicht zum alten Eisen gehören. Und sie sagt, den zeige ich's. Ich werde zurückkommen. Ich will wieder eine eigene Show. Ich will wieder in einem großen Casino quasi die Hauptattraktion, die Entertainment-Attraktion sein. Und das ist ja ihr Ziel. Darauf arbeitet sie auch hin. Wie gesagt, wir sind nicht spoilerfrei. Sie wird es am Ende der zweiten Staffel auch schaffen, zumindest was den Erfolg ihres neuen Programms
Korrekt,
betrifft.
Ja.
So, deine Frage war aber eine ganz andere. Du wolltest von mir wissen, was ist eigentlich Avas Ziel?
Ja.
Also Ava ist ja die Autorin, die mit Deborah zusammen die Gags erarbeitet und einfach auch den roten Faden durch ihr neues Programm. Mhm. Was will Ava? Also Ava will definitiv nicht verklagt werden, wird sie aber trotzdem.
Wollen wir das nicht alle? Ja, das ist doch sehr relatable.
Wollen wir das nicht alle? Das stimmt. und Ava ist ja schon auch ehrgeizig. Wir haben sie in der ersten Staffel auch, glaube ich, als arrogant charakterisiert. Die hält sich ja häufig für die lustigste, klügste Person im Raum und meint ja unter ihren Möglichkeiten zu laufen. Also, dass sie gerne als Autorin, als Comedy-Writer mehr Anerkennung in der Branche finden würde. So, und da ist natürlich irgendwie Deborah Vance mit einer neuen Show groß zu machen eine Chance.
Ja, gute Idee.
Sich als Autorin da einen Namen zu machen als Comedy-Writer. Aber also, du merkst, ne, wie ich jetzt hier so rumpalava und so ein bisschen rumschwimme.
Das finde ich super, weil I'm with you. Ja, ne? Genau.
Ja, so ganz klar benannt ist Avas Ziel eigentlich nicht. Und wie gesagt, ich kann jetzt nur für mich sprechen, wenn ich Ava wäre und Deborah hätte mich verklagt, excuse my French, ich würde einen Scheiß tun und der jetzt noch mit ihrer neuen Show irgendwie helfen.
Mhm. Ja, das finde ich alles super. Ich wollte dich auf gar keinen Fall jetzt irgendwie ins Schwimmen bringen. Das war kein Test oder so, sondern ich habe genau, das ist genau der Punkt. Avas Ziel ist Deborahs Ziel, glaube ich.
Ja.
Und das ist es. Und das funktioniert nicht. Also es funktioniert schon irgendwie, aber es macht die Sache schwächer. Weil wenn beide Hauptfiguren dasselbe Ziel haben und dann nicht wirklich was dazwischen kommt, was dafür sorgen könnte, dass eine der Figuren plötzlich das Ziel nicht mehr will oder anfängt, das Ziel zu torpedieren oder so, dann ist das wieder konfliktarm. Also dann bin ich wieder bei diesem Wort. Und es ist auch noch on top, was du gerade gesagt hast, warum ist sie immer noch zu 100% so krass committed für dieses Programm? Mhm. Es kommt ja jetzt auch nicht, also sonst gilt bei sowas, wenn du diese Frage hast, sagt man auch, put it in the show. Also dann hätte vielleicht mal Kiki fragen sollen, aber die verklagt dich doch jetzt. Warum bist du überhaupt noch hier? Also ich weiß ja nicht, ob ich das noch machen würde. Und dann müsste die Hauptfigur sich erklären, wenn man eben so einen Widerspruch hat. Und wenn sie dann sagen würde, ich hab's versucht. Oder man müsste mal eine Montage sehen, also mehrere kurze Szenenausschnitte nur, in denen sie total rumtelefoniert in L.A. und sich herausstellt, stellt sie halt immer noch niemand an. Das ist immer noch die beste Chance. Es ist immer noch die einzige Chance, dass ihr Name endlich groß wird. So wie man es dann auch am Ende hat, dass eben plötzlich die Chefs des Networks um sie rumschwirren. Aber das wird am Anfang ja nicht gesetzt, dass sie sagt, ich weiß, das hieß ja alles scheiße, aber es ist meine beste Chance, wieder durch die Tür zu kommen, die mir Hollywood zugemacht hat. Aber das wird alles, ich weiß nicht, ob das impliziert sein soll, aber selbst wenn dann reinkommt, dass sie diesen Punch-Up-Gig, also für eine Woche die Witze schreiben soll für die Show in Boston, ist das auch nicht was in Konflikt wirklich wieder gerät mit Deborah. Also sie hat Angst, dass es ein Problem dass es ein Problem wird. Und stattdessen ist Deborah dann verständnisvoll und lässt sie gehen. Auch da ist wieder, du denkst, es kommt ein Konflikt und wieder löst er sich auf. Und das ist so ein Muster, das sich halt wiederholt.
Ja, das stimmt.
Ja. Das war ja jetzt alles von mir. Für dich hat es ja trotzdem alles. Und ich meine, das, also einfach, war das ja egal. Also, das hat ja, du warst ja trotzdem gut unterhalten und das hat er, deswegen kann es sein, dass ich mich jetzt auf sehr pedantischen Niveau irgendwie beschwere oder das nicht für mich funktioniert hat.
Alles, was du sagst, stimmt. Ich pflichte dir bei. Und ja, ich war trotzdem gut unterhalten. Offensichtlich habe ich über diese Mängel, wenn man das so nennen darf, hinwegsehen. Aber natürlich, sagen wir mal so, mit den Ideen, nenne ich es mal, die wir jetzt gerade schon so spontan hier in den Raum geschmissen haben, hätte man den Konflikt anziehen können, hätte man Konflikt ist einfach der Motor jeder guten Geschichte. Und da denke ich mir, naja, die werden sich ja aus Gründen dagegen entschieden haben.
Ja. Wollen wir spekulieren, welche Gründe das sind?
Weil next time, call us. Ja, just call us.
Aber allein die Tatsache, dass wir jetzt in dieser ersten halben Stunde so einfach schon hier und also diese vielen Ideen hatten, um Konflikt zu schüren, würde mir sagen, dass ich mir ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht in diesen anderen brillanten DrehbuchautorInnen-Köpfen nicht auch hätte möglich sein können. Also dafür war das jetzt allein schon, weißt du, ist einfach. Natürlich gibt es immer den Aspekt mit hinterher drauf gucken und es besser machen können. Ist sehr viel einfacher, weil es so klar ist. Und beim Schreiben sieht man halt oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber hier würde ich argumentieren, dass nichts, was wir sagen, nicht der Standard ist. Also du musst die Wants deiner Figuren abgleichen und gucken, stehen die im Gegensatz zueinander oder sind die harmonisch auf selber ausgerichtet. Du musst deine Konfliktpotenziale abklopfen. Ne? Das ist nicht so wie, vielleicht gab es, also das wird oft noch dann vernachlässigt, wenn man keine Zeit mehr hat oder so. Das waren jetzt alles die Basics. Nee. Ne?
Ja, das stimmt.
Ich will mal kurz was einwerfen, was ich richtig gut fand, was ich richtig lustig fand.
Ja, unbedingt.
Den Weihnachtsraum von Deborah in der ersten Folge. Den fand ich so gut. Ich fand so einen genialen Ausdruck von ihrer Dekadenz und ihrem Reichtum.
Stimmt.
Also habe ich gedacht, ja, wenn ich nicht aufpasse, bin ich das in ein paar Jahren, weil
ich habe Tendenz zu feiern.
Meine Weihnachtsdekoration ist auch jetzt schon überbordend, deswegen.
Ja, ich würde
also
zu feiern,
Lisa. Sieht anders aus, nicht so wie da viele Sachen waren, die problematisch waren. Ja, das mochte ich.
Der war richtig,
das war ein richtig guter Gedanke,
das stimmt.
Ne?
Der war richtig gut.
Ja.
Ich würde gerne mit dir über Tiere sprechen. Und ich merke, dass jetzt
jetzt
ich
privat
ja
oder
Folgen auch schon mal auch
Hund oder Katze.
Aber jetzt mal so ganz konkret, ja, Hund und Hai. Ich möchte mit dir über Hunde und über Haie sprechen.
Okay, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, aber ich tue mein Bestes.
Doch, es ergibt Sinn. Es ergibt Sinn. Also, wir fangen mal mit dem Hund an. Und zwar, als Vorbau für den Hund brauche ich den sehr, wie ich finde, ausufernden B-Plot in dieser zweiten Staffel. Und der gehört Marcus.
Ja.
Also Marcus ist ja in dieser zweiten Staffel, also der hat schon in der ersten Staffel auch ein bisschen Raum bekommen. Da gab es ja die Liebesgeschichte, den Liebesplot mit Wilson, dem Watercop.
Ja.
Und die sind ja leider in der zweiten Staffel nicht mehr zusammen. Ja. Und in Folge 3 kauft Marcus sich einen Hundewelpen. Einen sehr süßen, wie ich finde, Hundewelpen.
Ja.
Und in Folge 4 geht er hardcore feiern, also ne, als Reaktion auf, im Grunde liebt er ja Wilson und er vermisst ihn, aber der hat ja so, der hat, ich sag mal, Marcus hat ein Päckchen zu tragen und jetzt feiert er exzessiv und meint, dass es ihm damit besser geht und dann kommt er zurück nach Hause und sieht, dass Joe, so heißt der kleine süße Hundewelpe, offensichtlich seine Adderalls, seine Pillen gefressen hat.
Ja.
So, und dann sucht er den überall und dann gibt es eine Kotzlache in der Küche und daneben, neben der Kotzlache, ein jämmerliches Bild, hockt dieser Hundewelpe. Und ganz ehrlich, der ist so klein, der passt in Marcus zwei Hände, ne? Also das ist wirklich, das ist ein, also bei Hundewelpen hört es ja bei mir da geht's gehe sofort die Pferde mit mir durch, um noch ein Tier zu nennen. Okay. Noch ein Tier zu nennen. So, also zwei Sachen zu dem Hund. Das eine ist, wir haben darüber schon mal in der Folge Anatomie eines Falls gesprochen, ja, dass wir da auch die, ich sag mal, schauspielerische Leistung des Hundes
Snoop
exorbitant Snoop großartig fanden.
Großartiger Snoop.
Und jetzt auch bei Joe, also vielleicht, wenn das hier jemand hört, und mehr weiß als ich, ja, was nicht unwahrscheinlich ist. Der darf sich gerne melden, weil vielleicht unterschätze ich auch einfach die Möglichkeiten von Tiertrainern bei Film und Fernsehen. Vielleicht können Hunde so dermaßen gut trainiert werden, dass die alles spielen können. Aber auch dieser kleine Hundewelpe, der wie ein Häufchen Elend neben dieser erbrochenen Kotzlache hockt. Also da, wo ich mir auch denke, wie bringt man einem Hund bei, das zu spielen? Vor allem auch ein Hundewelpen. Also das ist ja ein Hundewelpe. Also das ist wieder Punkt 1, wo ich wieder hoffe, no animals were harmed. Das ist mir ganz wichtig. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, und dann lass ich dich gerne zu Wort kommen. Ich bin sehr gespannt auf deine
Antwort.
Nee, bitte,
mach mal da.
Und Punkt 2 zum Hund ist: Was ist aus Joe geworden? Weil in Folge 4 bringt Marcus den noch in seinem sexy Party-Outfit, by the way, in die Tierklinik. Mhm. Und der ist halt total drauf, ne? Der ist high, der ist völlig drüber. Und Joe wird gerettet. Ich glaube, so viel dürfen wir hier sagen. Joe wird gerettet, der kleine Hund wird gerettet. Aber der Tierarzt gibt ihn nicht an Marcus zurück, weil, ja, er sagt, ich habe eine Verantwortung für dieses Tier. Ich sehe, dass sie offensichtlich nicht in der Lage sind, auf dieses Lebewesen gut Acht zu geben. Und Marcus rastet dann erst aus, dann sieht er aber ein, dass der Tierarzt, ja, ganz offensichtlich recht hat und fragt ganz kleinlaut, okay, wenn meine Mutter kommt, meine Mom, darf die Joe mit nach Hause nehmen? Und der Tierarzt nickt. So, und dann sehen wir von Joe nichts mehr in dieser Staffel. Also das heißt, dieser Hund wird dann einfach, ist der auserzählt oder sind die ganzen Szenen dem Schnitt zum Opfer gefallen? Ich finde, man kann mir nicht einen Hundewelpen in der Staffel quasi
und dann
präsentieren.
Wegnehmen.
Und dann wieder wegnehmen, ganz, ja, genau. Was sagst du dazu?
Gute Frage. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, ob man einen Hund so trainieren kann, dass er so überzeugend fertig aussehen kann, wie hier Joe. Da das jetzt das zweite Mal ist, dass wir einen Hund dabei sehen, hoffe ich jetzt einfach sehr, dass man das wohl kann und wir das nicht wissen, weil sonst wird das regelmäßig vielleicht doch irgendwie praktiziert. Alles hier im Konjunktiv, alles Spekulation. Zwei Überlegungen, vielleicht ist dieser kleine Hund gar kein Welpe, sondern es ist einfach ein sehr kleiner Hund, der eben aussieht wie ein Welpe, aber eigentlich ein ausgewachsener Hund ist, den man trainiert hat. Weißt du, ich kenne mich nicht gut aus mit, okay, Hunderassen. Also der ist einfach so gezüchtet, dass er wie ein Welpe aussieht, aber eigentlich ist er 5 oder so, also Jahre alt.
Als wie so ein Mini-Pig. Es gibt doch diese,
ja,
ganz kleinen,
so,
Schweine.
Genau, sowas vielleicht. Okay. Also das wäre jetzt eine Theorie, dass der damit einfach erwachsen ist und wesentlich smarter ist und trainiert werden kann. Okay. Quasi, um diesen Welpenfaktor rauszunehmen. Und zum Thema auserzählt, ja, ich glaube, die Idee war, also der ist jetzt natürlich bei seiner Mutter, also bei Marcus' Mutter. Und auch wenn Marcus jetzt nicht mehr ständig Party macht und Molly schmeißt und alles, was sonst noch irgendwie in Pillenform kommt, ist der ja trotzdem nicht mehr geeignet für das Tier. Und er hat das Tier ja auch nur als Pflaster gegen die Einsamkeit und gegen den Trennungsschmerz von Wilson. Gekauft und das ist ja auch nicht in Ordnung, ne? Also, dass man das Tier nur nimmt als Trostpflaster. Von daher, ja, ich habe jetzt überlegt, am Ende dieser Staffel sind sie ja auch zurück in Vegas und L.A., da ist er natürlich dann auch wieder überhaupt vor Ort, weil davor ist er dann ja mit auf Reisen gegangen und war auf Tour.
Ja, das stimmt.
Aber da nimmt er ihn ja auch nicht zurück. Also, nee, vielleicht aus diesen Punkten. Vielleicht ist ja der große Bogen, es gibt ja noch mehr Staffeln, dass Marcus am Ende einfach auch in der Lage ist, nicht nur für seine Arbeit zu leben, sondern Beziehungen einzugehen. Und dann darf er halt auch den Hund haben, weil er dann wirklich in der Lage ist, eine Beziehung mit dem Tier einzugehen und das dann nicht nur so als Beiwerk zu haben. Also, vielleicht kommt er wieder. Du möchtest, dass Joe wiederkommt.
Das wäre so schön.
Alles klar.
Ich wünsche mir mehr Screentime mit Joe. Ich konnte da connecten.
Ja, das merke ich sehr. Jetzt würde ich aber wirklich gerne das Thema Haie noch ansprechen.
Ja.
Also hören.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Ja.
Hund und Hai. Hund haben wir, jetzt kommt der Hai. Der Hai kam ja in meinem Zitat vor.
Ja.
Mein Zitat, ich wiederhole es einfach nochmal, lautet: Mm-hmm. You gotta be a shark. You gotta do what's best for you. Das sagt Deborah in der letzten Folge, in Folge 8, in der letzten Folge der zweiten Staffel zu Ava. Mhm. Ihr neues Programm funktioniert endlich. Sie hat eine Fernsehaufzeichnung ihres neuen Programms gemacht. Die Networks reißen sich jetzt darum, das ausstrahlen zu dürfen. Also Deborah Vance ist im Grunde wie Phönix aus der Asche wieder zurück am Entertainment-Himmel. Und Ava ist, nicht nur Ava, ich, by the way, auch. Ava und ich sind davon ausgegangen, dass diese offensichtlich ja fruchtbare Zusammenarbeit mhm. fortgeführt wird. So, und in einem völlig unvorhersehbaren Moment für Ava und mich kündigt Deborah ihr. Also sie feuert sie. Und macht das, wie sie sich dann erklärt, aus angeblich altruistischen Motiven, weil sie eben Ava sagt, ich habe gesehen gerade, also es gab so eine Party und wie du es eben schon gesagt hast, diese ganzen Network-Chefs strömen auf Ava zu. Ah, du warst die Autorin hinter dieser Show, mega. Also Ava hat endlich die Aufmerksamkeit, die sie immer wollte mhm. und offensichtlich jetzt auch die Chance, als Autorin in Hollywood Karriere zu machen. Und Deborah sagt, pass mal auf, ich schmeiß dich jetzt raus, damit du dein eigenes Ding machst. Damit du nicht meine Autorin weiter bist, sondern dass du dein eigenes Ding machst, weil jetzt bist du hier Hot Shit. Jetzt ist deine Chance. Und weil du von alleine nicht gehen würdest, muss ich dich jetzt quasi feuern. Ja. So.
Ja.
Und Ava schießen die Tränen in die Augen. Und ich möchte auch gleich gerne über das letzte Bild dieser letzten Folge der zweiten Staffel sprechen. Weil Ava ist ja, die ist ja richtig heartbroken. Also ich war nicht ganz sicher, ob Ava vielleicht sogar ein bisschen verknallt in Deborah ist.
Gleiche
also
Gedanke.
Das waren ja, mhm. okay. Mhm. So, und jetzt frage ich mich. Mhm. Deborah Vance, das sagt sie auch selber, da gibt es nämlich auch noch ein anderes Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe. Deborah Vance sagt, sie ist selfish, sie ist cruel, also sie ist egoistisch, sie ist grausam und sie erkennt in Ava sich wieder, weil Ava ist auch selfish und cruel. Mhm. So. Und jetzt haben wir eine Deborah Vance, die aus angeblich altruistischen Motiven Deborah feuert, damit die Karriere machen kann. Wenn Deborah Vance aber wirklich wenn Deborah Vance wirklich selfish and cruel ist, müsste sie dann nicht denken, oh, diese ganzen Studiobosse, die wollen mir jetzt meine Top-Autorin hier wegschnappen. Die binde ich jetzt mit einem Knebelvertrag ja. erst recht an mich, auf Lebenszeit, am besten ja. auf Lebenszeit oder zumindest für die nächsten 15 Jahre, damit die eben nicht mit anderen Leuten geilen Scheiß macht, sondern nur ausschließlich exklusiv für mich arbeitet. Und jetzt die Frage an dich. Mhm. Ist die Figur Deborah Vance jetzt quasi von den MacherInnen dieser Serie inkonsequent geführt? Oder ist das ihr Learning? Macht sie quasi eine charakterliche Entwicklung durch und ist jetzt am Ende der zweiten Staffel nicht mehr selfish and cruel?
Super Frage. Wahnsinnig gut. Tja.
Danke.
Was ist es? Also, beides möglich, ne? Also, dass man sagt, das ist ihr Learning. Sie macht jetzt mal was Gutes.
Glaubst du das? Glaubst du das auch nur eine Sekunde?
Also das konnte ich nicht glauben. Das habe ich dafür auch nicht genug gesehen.
Mhm.
Ich habe mich halt gefragt, ob sie in dem Moment, in dem sie ihr den Credit gibt und sagt, and my co-writer Ava Daniels, und dann sieht sie ja, wie plötzlich diese ganzen Network-Executives auf Ava zuströmen und sie haben wollen, ob sie sich selber den Schmerz der unausweichlich kommenden Trennung nehmen wollte. Weil Deborah ist ja beziehungsunfähig, ich sag's jetzt mal grob, aber sie hat sich ja, also zum Beispiel erzählt Marcus dann ja auch kurz in so einem Vier-Augen-Gespräch, oder also das kommt auf zwischen die beiden wissen das natürlich, aber für uns als Zuschauende ist das eine neue Info, dass Marty, der Casino-Besitzer aus Vegas, ihr wohl mal einen Heiratsantrag gemacht hat in Monaco. Und dass sie Nein gesagt hat, weil sie ja auf ihre Karriere gucken musste und auf ihr Business und so. Mhm. Mhm. Das heißt, wir lernen ja immer wieder, Deborah hat auch in Momenten, in denen das Glück sozusagen, sie hätte nur noch zugreifen müssen, auf einer zwischenmenschlichen Ebene, in Beziehungen investieren müssen, nein gesagt. Ich habe das eher so gelesen, dass sie kann jetzt mit Ava, bis sie 109 ist, in diese tolle, jetzt symbiotische Beziehung gehen. Aber sie macht es nicht, auch eben um sich zu schützen. Weil ich glaube, da ist schon auch ein Element von, also sie sagte immer, my business. Aber dass sie das immer schon priorisiert hat. Und das ist ja dann auch das, was ihre Show jetzt verkauft. Dieses immer wieder darauf gehen, wie selfish sie ist und dass sie in jeder ihrer Beziehungen immer nur die Karriere priorisiert hat. Aber wenn du das ernst nimmst als Figur, na, dann liegt da wahrscheinlich auch noch eine Angst drunter, eine Bindungsunfähigkeit, eine Bindungsangst in irgendeiner Form. Mhm. Vielleicht eben auch, sie hat geliebt und dann ist der Mann mit ihrer Schwester abgehauen und hat sie geheiratet, dass sie eben Menschen dann auch von sich stößt und Beziehungen beendet, bevor sie wirklich sich richtig an jemanden binden kann. Ich habe es eher so gelesen, dass sie das verkauft als Altruismus, aber eigentlich sich selbst schützt, nicht zu nah an Ava ranzukommen.
Okay.
Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt lange gebraucht, um das alles zu erklären. Das ist jetzt nicht total offensichtlich und das ist dann nicht so gut. Also, dass man nicht so richtig weiß, warum sie das jetzt gemacht hat. Ich stimme dir auch zu, ich war total von dieser hyper-emotionalen Reaktion von Ava überrascht. Also so wie, also ich habe dann auch gedacht, ist sie jetzt doch in sich verknallt? Und dann habe ich gedacht, okay, das wird jetzt auch nicht wirklich geführt, also weiß ich nicht. Ist sie sowas wie die Mutterfigur, die sie nie hatte? Weil sie musste ja eigentlich immer die Mutter sein für ihre Mutter auch. Das ist ja auch eine ganz besondere Dynamik.
Oh ja.
Ne? Sie sagt immer, ich habe keine FreundInnen. Das heißt, es bleibt eigentlich nur Deborah in ihrem Leben. Aber trotzdem habe ich so, weint sie jetzt? Also, und das ist, glaube ich, nicht gut, wenn wir beide kurz denken, für uns stimmte ihre Reaktion nicht ganz. Das heißt dann meistens, dass das vorher nicht spürbar war, dass das ihre Reaktion ist. Oder man hat die Reaktion falsch geschrieben. Also, dass man...
Nee, oder, so habe ich das gelesen, weil also die letzte Szene der zweiten Staffel ist ja, Ava ist in, ich glaube, Los Angeles, ne, in ihrem Condo, sitzt da auf ihrem Sofa und ist immer noch, hat immer noch so ein bisschen, ich sag mal, emotional Schlagseite und dann ruft Jimmy irgendwie an und hat eine coole Nachricht, weil, hey, Deborah dropped the charges, also Deborah hat die Klage gegen Ava fallen gelassen. Ein netter Zug von Deborah und Ava wirkt aber quasi gar nicht so richtig erleichtert, sondern hat auch wieder so ein bisschen Tränen in den Augen, steht dann auf und wir sehen, die Kamera schwenkt und wir als Publikum sehen, was sie die ganze Zeit im Fernsehen gesehen hat, nämlich Deborahs QVC-Verkaufsshow, weil die verkauft ja auch so Krempel sehr erfolgreich. Also das heißt, Ava sitzt auf dem Sofa, im Grunde ja heartbroken, guckt sich Deborah im Fernsehen an und also wie gesagt, mein Gefühl war, wow, ist sie verknallt? Und ich meine, du hast gerade gesagt, oh, das ist aber nicht gut. Also sagen wir mal so, es hängt jetzt von der dritten Staffel ab. Also haben die quasi, ist das ein Foreshadowing auf eine dritte Staffel?
Ja, okay, klar.
Dann hätten wir eine ganz andere Form und ganz neuen Konflikt.
Ja,
so, wenn sich das dann nicht einlöst, dann bin ich total bei dir, dass da irgendwie was falsch gesetzt worden ist.
Ja, smart. Da war ich noch gar nicht bei dem Gedanken, dass das sozusagen was aufmachen soll, eine Frage aufmachen soll für die nächste Staffel. Weil das war nämlich auch mein Punkt. Ist das Ende nicht ein bisschen zu abgeschlossen und versöhnlich? Also es ist, wir haben ja jetzt eine Deborah, die hat ihr Ziel erreicht. Wir haben eine Ava, die jetzt Angebote bekommt und back in L.A. ist. Das heißt, der einzige Punkt ist, Ava vermisst Deborah. Oder halt, vielleicht, Ava ist verliebt in Deborah. Aber es ist trotzdem beides nicht so, als Motor ein bisschen wenig für eine dritte Staffel. Erstmal.
Man muss dazu sagen, ganz kurz, Ava sagt ja von sich selbst, bisexuell zu sein. Mhm. Und es gibt ja auch in der ersten und auch in der zweiten Staffel gibt es immer mal wieder Begegnungen mit ihrer Ex-Freundin Ruby. Mhm. Also das kommt jetzt nicht so wie das Kaninchen aus dem Zylinder. Also, ne, dass Ava Gefühle für Frauen hat, sexuelle Anziehung zu Frauen empfindet, ist durchaus angelegt in dieser Serie. Also das
ja, absolut.
Das könnte man sie schon erzählen.
Ja, sie hatte ja auch den Sextraum mit Deborah in der ersten Staffel.
Richtig.
Also das ist total, das ist klar, das kann man auf jeden Fall erzählen. Frage ist das so gemeint? Und ist das dann wirklich genug Cliff für eine dritte Staffel? Weil wir spekulieren jetzt. Es ist ja nicht so, dass man denkt so, oh, sie ist verknallt in sie, oh mein Gott. Also so, das wäre ein Cliff und dann denkst
ja,
du, Staffel 3, sondern was war jetzt los am Ende? Also nach unserer Interpretation.
Ja, so. Ja, das stimmt.
Die dritte Staffel ist, glaube ich, schon raus zu diesem Zeitpunkt, ne? Zu dem unsere Folge rauskommt, ja.
Und ich sag mal so, egal, ob wir darüber sprechen wollen oder nicht, ich bin ja für alles offen, aber auch wenn wir entscheiden, dass wir jetzt nicht mit der dritten Staffel Hacks weitermachen wollen. Also ich sag mal so, ich guck mal in die erste Folge der dritten Staffel rein. Das interessiert mich dann jetzt dann doch. Das hat mich dann jetzt schon ein bisschen gehuckt.
Ja, ich auch, aber ich würde sagen, nicht auf so eine sehr gute Art und Weise, sondern mehr, ja, wie soll das denn jetzt weitergehen? Und das ist jetzt nicht so die beste, der beste Hook. Oder halt Cliff. Also jetzt vor allem, wenn man halt bedenkt, wie hoch der, also was das für ein Cliff war am Ende der ersten Staffel. Ne? Oh Gott, sie hat die E-Mail geschrieben. Oh Gott, die wird jetzt verwendet, das kommt bestimmt raus. Oh Gott, aber Deborah nimmt sie jetzt mit auf Tour. Die sind mit ihr in diesem Flugzeug gefangen. Und dann natürlich auch sehr.
Ja, und vor allem ich hatte Angst, Deborah bringt die um.
Ja.
Wenn die das rauskriegt, die schubst die aus dem Flugzeug.
Und das ist auch gut gemacht, dass eben.
Und nicht auf dem Rollfeld, by the way, sondern wenn das fliegt.
Ja, voll. Mhm. Ja, ja, da, und deswegen bin ich da auch nicht so happy mit dem Ende. Denn das war nicht stark genug für mich.
Hm.
Ja.
Haben wir schon über dein Zitat gesprochen?
Nein. Also dein Zitat, aber auch noch nicht, außer im Zusammenhang mit.
Ja, es war der Shark, es war der Hai. Und es war meine Frage, ne, also wenn Deborah schon sagt, you gotta
Ach so.
Be a shark,
Alles
you
gut.
gotta
ja.
do what's best for you. Warum tut Deborah nicht das, was am besten für sie ist? Und das wäre Ava an sich zu binden.
Ich habe dieses, das ist
Hast
richtig.
Hast du mir nicht zugehört?
Doch, natürlich habe ich dir zugehört. Ich hatte das nur unter Tiere abgespeichert gerade und dachte, ja, aber sie hat, das war jetzt die Tier, wie nennt man das, Tierrubrik unseres Podcasts. Aber du hast natürlich recht. Natürlich haben wir da gerade ausführlich drüber geredet. My bad.
Alles gut.
Pun intended, weil Deborahs Show heißt ja My Bad.
Das stimmt.
Ja, übrigens genial. Das hätte man noch mal ein bisschen stärker featuren können. Ne? Das ist einmal kurz zu sehen und ich dachte schon so, oh, My Bad, was für ein guter Titel, man muss es wirklich wieder sagen, also das Comedy-Writing ist wirklich top-notch, ne? Also das, wenn das nicht gut wäre, es würde ja nichts funktionieren. Das wäre cringe, das wäre furchtbar und das war wirklich wieder super. Ich hätte gerne mehr davon gesehen. Ich fand, man hat ein bisschen wenig Programm tatsächlich gesehen und nicht so viel auch Arbeiten am Programm, weil das Programm ja stand. Es ging ja dann noch um, wir brauchen irgendwie noch einen Twist, wir brauchen nur, also nur in Anführungsstrichen.
Eine bessere Punchline. Bessere
Punchline. Uns fehlt der Winkel, uns fehlt das, was alles zusammenhält, es fehlt uns die Haltung. Ja, aber natürlich will man eigentlich möglichst viele Jokes sehen und das passiert dann also leider nicht so. Fand ich, war ein bisschen schade. Ich hätte mir Jokes gewollt aus ihrem Stand-Up-Programm. Mein Zitat, damn, I'm good, ist von Elaine Carter. Elaine Carter ist die Regisseurin, die Deborah an Bord holt, um ihr Special zu filmen. Und ich mochte die Figur und ich mochte, wofür diese Figur steht. Weil Elaine Carter ist eine Regisseurin, die keiner mehr bucht. Das ist eine, ich weiß nicht genau wie alt, aber sie ist auf jeden Fall auch älter und Deborah kennt sie auch schon eine Weile. Sie ist einfach nicht mehr jung und gerade der neue hotte Shit, so wie Ava am Ende. Sie ist nicht etabliert, sie wird nicht mehr angefragt. Und es ist die Realität leider, dass eben in der Film- und Fernsehwelt man immer nur so gut ist wie sein letztes Werk, vielleicht noch sein vorletztes. Ja. Und man kann eben auch von, nicht von heute auf morgen, aber man kann in Vergessenheit geraten und dann ruft einen keiner mehr an und dann ist man nicht mehr spannend genug und dann ist man weg vom Fenster. Und es gibt auch einfach immer noch bedeutend weniger Regisseurinnen in Hollywood. Und alles steckt in dieser Figur. Und dann ist das Tolle, und dass eine Deborah eben an ihr festhält, dass Deborah nicht sagt, ich suche mir jetzt jemanden total neuen, sondern Deborah hat schon so eine loyale Ader. Sie kennt Qualität. Sie lässt sich nicht davon beeinflussen, dass ganz Hollywood gerade der Meinung ist, wer ist Elaine Carter? Nein, auf keinen Fall. Und da kommt dann eine Elaine rein. Und du könntest jetzt natürlich denken, die dreht nicht mehr. Hollywood will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ist einfach total ihre eigene Person, aber. Und bleibt dabei. Und die sagt dann eben am Ende auch, damn, I'm good. Und ich fand das so super, dass sie in ihrem Selbstwert so gefestigt war, dass sie nicht davon angegriffen ist, ich bin seit Jahren nicht mehr gebucht worden. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt alles ist jetzt, das ist jetzt meine Chance, wieder zurückzukommen. Sondern Elaine weiß einfach, dass sie gut ist. Und sagt das dann auch. Und die gleiche Haltung hat halt auch Deborah, die natürlich sagt so, dieses Special ist so gut, wir gehen jetzt nach L.A. und verkaufen es an die Studios. Und diese Haltung von zwei älteren Frauen, die ja auch noch mal einen härteren Weg hinter sich haben in der Film- und Fernsehbranche als Frauen unserer Generation, das fand ich einfach super. Das wollte ich gerne sehen. Und das hat mir gefallen. Ich fand das so eine positive Figur. Und dass diese zwei älteren Frauen sich im Showbiz eben auch loyal gegenüber verhalten und dass Deborah sie dann wieder reinholt. Und das ist aber gar nicht so ein Charity-Act, sondern nein, du bist einfach verdammt gut. Und Hollywood hat es halt mal wieder nicht gesehen gerade. Aber ich weiß, was du kannst, komm rein. Und Elaine selber weiß halt auch, ja, I'm good. Ne? Also ob man jetzt in Hollywood gerade mal hot und ist oder nicht, sagt nichts über deinen Wert aus. Also generell schon mal nicht als Mensch, aber eben auch nicht, das heißt nicht, dass du nichts kannst. Und es gibt einfach immer wieder viele Momente des Selbstzweifels für alle Kreativen. Und ich fand das einfach schön, so eine Figur zu sehen, die dann einfach in sich ruhen sagt, nee, damn, I'm good.
Ja, oh, voll gut.
Ja.
Love it.
Ja.
Love it.
Schön. Hast du noch was auf deiner Liste?
Nein. Ich habe mit dir über alles sprechen dürfen, worüber ich sprechen wollte.
Sehr schön. Ich wollte eigentlich nur noch mal noch was erwähnen, was ich mochte. In der ersten Folge, dass Kayla und Jimmy in der Human Resources Abteilung sitzen, fand ich so gut. Weil es wurde ja die ganze Zeit Barbara in Human Resources, weißt du? Das ist so oft in Comedy-Shows so ein Running Gag, dass dann immer dieser eine Name genannt wird und vor allem Human Resources. Und dann trifft man halt mal Barbara aus Human Resources. Und dass es aufgegriffen wurde. Ich dachte, oh, was für eine gute Einstiegsszene für die zwei.
Ja, das stimmt.
Ist richtig toll. Mochte ich.
Ich auch.
Ja.
Ich mochte ja ganz viel. Das kann ich
nicht
aufzählen.
Ja, ich sage ja nicht, dass ich es nicht auch lustig fand. Ja, ich werde auf jeden Fall auch in Staffel 3 hineinschauen.
Aber vielleicht machen wir das privat, oder?
Das machen wir privat. Mhm. Aber schreibt uns gerne, wenn ihr das total schade findet. Dann gucken wir mal, ob
wir
es nicht
machen wir es nicht nur
dann
privat.
Dann machen wir es nicht nur privat. Also das könnt ihr auch gerne sagen, wenn ihr das blöd findet, dass wir da jetzt privat weitermachen. Womit machen wir denn nicht privat weiter, Anne?
Ja, in 2 Wochen kommen wir wieder zusammen und sprechen über einen Film. Und ich bin auch wirklich gar nicht spoilerfrei, ne? Also man hört immer schon, wenn ich den nächsten Film ankündigen darf oder die nächste Serie, hört man schon immer sehr genau raus, ob ich den Film oder die Serie geguckt habe oder nicht, weil dann klinge ich immer total neutral, weil habe ich noch nicht geguckt. Oder meistens schäume ich ja über vor Vorfreude, wenn ich den Film oder die Serie schon geguckt habe. So, ich versuche das jetzt ganz neutral zu sagen. Lisa und ich treffen uns in 2 Wochen wieder und sprechen über einen Film und ihr könnt dabei sein und zuhören und kluge Kommentare auf den bekannten Wegen an uns senden. Und der Film, über den Lisa und ich sprechen werden, lautet Top Gun Maverick.
Das ist richtig. So, apropos, und dann hinten im Arsch wieder eingerissen. Okay, ich sage da nichts zu, dann bleibt zumindest meine Haltung zu dem Film eine Überraschung. Und das finde ich super. Die bekannten Wege sind wie immer in der Beschreibung der Folge zu finden.
Oder folgt uns einfach mal auf Instagram, da könnt ihr uns ja auch anschreiben.
Genau, Folgt auch gerne so dem Podcast.
Oldschool eine E-Mail. Ah ja, dem Podcast könnt ihr auch folgen.
Sehr gerne.
Auf den ganzen Podcatcher, wenn ihr uns abonnieren.
Genau, wenn ihr uns mögt, hinterlasst uns gerne viele Sterne. Wenn ihr uns nicht mögt, lieber nicht.
Ach doch, dann einfach auch. Was soll der Geist? Also, come on.
Okay, ich weiß nicht, ob das vom generellen Call-to-Action-Modell beim Podcasten der Gedanke ist, Anne. Da reden wir noch mal privat drüber. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Bis in 2 Wochen. Bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.